Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Mein Name ist Björn, ihr kennt mich vielleicht schon aus 20 Jahren, die ich für die Seite schreibe und auch einigen Auftritten als Gast hier. Heute darf ich mal moderieren in Vertretung von Pascal und Sebastian, muss mich aber zum Glück nicht alleine um den Film der Woche kümmern, sondern ich habe die wundervolle Bea von Moviepilot zu Gast. Hallo Bea.
Hallo, wundervoll werde ich immer gerne vorgestellt.
Ja, das ist doch super. bevor wir gleich über den Film der Woche reden, will ich noch kurz auf unseren Sponsor in dieser Woche verweisen, beziehungsweise ihr bekommt kurz auch Pascal zu hören, damit ihr denen, auf denen diese Ausgabe nicht ganz verzichten muss. Der sagt euch jetzt noch ein paar Worte zu unserem Sponsor der Woche.
Bevor es mit dem Podcast weitergeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis und der wird bei euch die Lust auf Urlaub wecken. Die neue Kampagne von Visit Britain kommt in Form eines aufwendig produzierten Kurzfilms namens Großbritannien, der Film von Oscar-Gewinner Tom Hooper daher. Hier werden wir an atemberaubende Drehorte für Film und Fernsehen in Großbritannien geführt. Mission Impossible Fallout, die Harry Potter-Reihe oder der Serien-Mega-Hit House of the Dragon dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Und das Beste: Falls euch das Reisefieber gepackt hat und ihr eine eigene Reise durch England, Schottland und Wales starten wollt, um die wahren Stars eurer Lieblingsfilme und Lieblingsserien aus Großbritannien zu besuchen, könnt ihr euren Trip ganz entspannt auf der Website von Visit Britain planen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Danke, Pascal. Wie angekündigt, sprechen wir jetzt nun über den Film der Woche, und zwar Like a Complete Unknown von James Mangold mit Timothée Chalamet als Pop-Legende oder Folk-Legende Bob Dylan. Ab sofort könnt ihr den in den Kinos sehen. Und Bea, meine erste Frage, wie stehst du denn so zu Bob Dylan?
Also ich habe jetzt persönlich nicht einen direkten starken Bezug, aber meine Mutter ist tatsächlich riesen Bob Dylan-Fan und schon immer gewesen. Deswegen durch sie bin ich mit seiner Musik ganz gut vertraut, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, jetzt privat würde ich ihn nicht unbedingt hören. Also ich finde, er hat auf jeden Fall verdient, seinen Nobelpreis in Literatur zu gewinnen, aber ist jetzt nicht ganz immer so mein Fall. Ich bin nicht so ein Fan von seiner Stimme.
Ah, okay. Ja, er ist ja der erste Musiker, glaube ich, und der einzige immer noch, der den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, weil er halt natürlich einfach seine Texte außergewöhnlich sind. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere, weil jetzt, also merkt man auch so ein bisschen im Film, klar, er kann natürlich gut singen, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er ein neues musikalisches Genre erfunden, sondern ja, er ist halt der nächste Folkmusiker. Genau, und ein paar Worte zu Like a Complete Unknown. Es ist ein Biopic, aber wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt im Leben. Wir fangen Anfang der 60er an. Der junge Bob Dylan kommt nach New York und wird dort entdeckt. Und wir sehen dann knapp 5 Jahre bis zu seinem vielleicht berühmtesten und auch umstrittensten Konzert 1965. Der Titel der Buchvorlage ist Going Electric. Der macht vielleicht schon deutlicher, was da passiert ist, denn der schon zum Star der Folkszene avancierte Bob Dylan wird dann zum Willen für viele in dieser Szene, weil er plötzlich anfängt, elektrische Musik zu machen.
Unerhört.
Ja. Wie vertraut warst du denn mit der Geschichte, die da erzählt wird vorher?
Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das so ein Skandal damals war und die Folk-Gemeinde da so dagegen war, gegen die verteufelte Rockmusik. Ich habe aber natürlich schon mitgekriegt, dass er sehr während des Vietnamkriegs sich stark gemacht hat. Auch, dass er damals in Washington aufgetreten ist. Das wird ja auch zwar nur nebenbei referenziert, aber kommt ja auch mal kurz zur Sprache.
Ja, genau. Wie hat Ihnen der Film gefallen dann jetzt, wie Sie das alles umgesetzt haben und erzählt haben?
Ja, ich habe das zum Glück vorher nicht gesagt, sonst hätte sie mich wahrscheinlich gar nicht hier haben wollen. Ich muss gestehen, ich finde, der Film ist super gemacht. Die Schauspieler sind alle toll, aber ich finde ihn absolut überflüssig.
Ja, ich finde es jetzt sehr interessant, hätte ich dich sogar erst recht eingeladen, weil wir da jetzt drüber reden, aber ich weiß wahrscheinlich auch schon, in welche Punkte du da erwähnen wirst.
Ja. Aber vorher will ich erstmal wissen, wie du denn den Film fandest.
Also ich bin auch erstmal von allen technischen Sachen dieses Films begeistert. Mhm. Also das sieht wirklich verdammt gut aus. Mhm. Er klingt vor allem verdammt gut. Er ist großartig geschauspielert, und zwar nicht nur Timothée Chalamet, sondern wir gehen da wirklich bis in die kleinste Nebenrolle mit bekannten Namen. Ich habe auch mal ein bisschen Problem, dass ich ihn relativ wenig mitreißend finde. Mhm. Er plätschert teilweise ein bisschen so vor sich hin. Ich verstehe sehr diesen Ansatz, also vielleicht auch für die Leute, die uns da draußen gerade zuhören. Bob Dylan hat ja so ein bisschen eine mysteriöse Aura, mit der er sich gerne umgibt, und er möchte möglichst wenig, dass die Leute möglichst wenig von ihm wissen. Mhm. Er hat auch immer eigentlich verheimlicht, das wird auch ganz kurz angedeutet im Film, dass er eigentlich ganz anders heißt und nicht Bob Dylan. Er hat immer gelogen über seine Kindheit, wo er wirklich herkommt, und hat auch so immer ein paar Geschichten erzählt, dass man nicht alles weiß, was wahr ist und was erfunden ist. Und James Mangold hat jetzt, glaube ich, einen Ansatz gefahren, dass er auch gar nicht versucht, diesem der Person Bob Dylan nahe zu kommen, sondern ihn einfach nur zu zeigen und auch ihn mal als Arsch zu zeigen. Also er ist wirklich sehr, sehr unsympathisch in diesem Film teilweise.
Ja.
Und das fand ich ein Problem teilweise, weil er damit aber auch schwer greifbar ist. Und du hast halt 90% des Films ist er. Also es gibt kaum Szenen ohne ihn.
Mhm.
Und hast aber irgendwie so eine Figur, die so ein Mysterium bleibt, der du da folgst. Und das fand ich dann bei aller Brillanz, die ich da gesehen habe auf der Leinwand, dann auch schwierig, da einen emotionalen Zugang zu finden.
Ja, also ähnlich ging es mir auch. Also ich bin da auch noch so ein bisschen im Zwiespalt, weil einerseits finde ich es ganz gut, dass sie nicht diese Klischeewege von Musiker-Biopics gehen, ne? Also die Kindheit, und in der Kindheit hat man irgendwie Musik entdeckt und irgendwelche Vorbilder, und dann kommt der Ruhm und dann kommt der Fall und dann geht's aber wieder voran. Und das haben wir hier nicht, was einerseits schön ist. Ich respektiere irgendwo auch Bob Dylan dafür, dass er sagt, nö, ihr kriegt jetzt nochmal einen Film über mich, aber ich werde euch noch immer nicht erzählen, wer ich wirklich bin. Und das ist so ein, ich respektiere das und irgendwo finde ich das auch gut, aber trotzdem hat der Film nicht für mich funktioniert. Eben auch aus dem Grund, dass du sagst, er war einfach so weit entfernt, und ich habe mich auch immer wieder gefragt, warum genau soll ich mich jetzt für ihn interessieren? Ich finde, in diesem Film tauchen ganz viele Figuren auf, die ich am Ende spannender fand als ihn, wo ich mir lieber denke, erzählt mir doch die Geschichte von ihm oder von ihr oder von keine Ahnung wem. Ich meine, selbst Elle Fannings Figur hätte ich noch interessanter gefunden als, ja, wer ist die Frau an seiner Seite, die ihn eigentlich ja auch so ein bisschen in diese ganze Welt einführt, also nicht in die Musikwelt, sondern in die Demonstrationen und so und in den Kampf gegen das, für was der Vietnamkrieg stand und Rassismus und was weiß ich, wo er sich ja auch stark eingesetzt hat. Und das finde ich auch ein bisschen, diesen Weg hätte man dann meiner Meinung nach mehr gehen können, wenn man sagt, okay, wir können nicht mehr über ihn erzählen, weil das möchte der tatsächliche Bob Dylan nicht, der erzählt uns nichts, dass man dann wenigstens mehr auf die Inspiration von ihm eingeht. Ich finde, das ist irgendwie oft auf der Strecke geblieben. Das passiert so nebenbei, dann guckt er mal ab und zu Fernsehen und sieht dann irgendwas in den Nachrichten oder so. Und das sind alles einschneidende Momente und auch starke Inspirationen in seinen Songs. Aber das kommt in dem Film nicht wirklich rüber. Im Film ist es, nehme ich den wahr als jungen Mann, der zu schnell erfolgreich wurde, der es mit den Frauen nicht ganz so ernst nimmt und halt eine gute Zeit hat, und ab und zu sieht er dann was im Fernsehen und schreibt da darüber einen Song. Also das war mir einfach alles ein bisschen zu wenig.
Vielleicht ist das auch so, dass das halt, genau. Ja,
kann natürlich auch sein.
Ja, ne? Ja, ich finde das, also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, wie sehr ich es jetzt schlecht oder gut finden will, weil es gibt einfach diese Momente, ich finde die Lieder, also die Songszenen, die sagen unglaublich viel.
Ja.
Und das ist halt, das passt auch zu Bob Dylan, weil der hat sich halt immer über seine Songs ausgedrückt. Deswegen ist er auch, hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen, weil er halt so viel über seine Songtexte eigentlich erzählt und nicht halt darüber, dass er Interviews gibt oder halt irgendwie sonst aus seinem Leben, sondern es sind, und das hat der Film eigentlich großartig gemacht, dass er sagt, wir erzählen diese Figur eigentlich nur über die Songs. Aber dafür sind dann, bei dem Film, ich guck mal kurz, 2:21 geht er, dann die Dialogszenen mir doch zu lange, die es gibt.
Ja.
Und die teilweise wirklich wenig aussagen. Und gerade du hast die Figur von Elle Fanning beschrieben, kurz schon erwähnt. Sie spielt so seine Freundin, das ist auch die einzige größere fiktive Figur vielleicht noch, also es gab eine wirkliche reale Figur, aber da die halt als einzige nicht prominent ist und nie einen prominenten Status hat, hat Bob Dylan halt gebeten, die Figur umzubenennen und ein bisschen was abzuwandeln, aber sie ist halt schon die Figur, die ihm auch, sag ich mal, schon prägt und sein politisches Gewissen so ein bisschen erweckt.
Ja.
Und ich finde die auch eine super interessante Figur. Elle Fanning ist auch großartig in der Rolle. Mhm. Aber ich habe es in meiner Kritik auch geschrieben. Ich glaube, sie ist die Einzige, die nicht diesen Lobpreisung in der Öffentlichkeit bekommt, weil ihre Figur dann halt doch verschenkt ist.
Ja.
Weil sie halt dann auch irgendwann so ein bisschen verschwindet aus dem Film. Dann kommt sie wieder und sie hat dann immer ihre Momente, in denen sie ein bisschen brillieren darf, in denen sie toll ist. Aber oft wirkt sie auch ein bisschen überflüssig, weil man dann halt doch einfach drauf wartet, dass Bob Dylan jetzt wieder die Bühne betritt oder auch jemand anderes.
Ja, und sie, ich hatte das Gefühl, sie war so ein bisschen noch da, um seine menschliche Seite zu zeigen, ohne eben zu sehr von seiner Kindheit oder sonst irgendwas erzählen zu müssen. Aber dafür war sie dann halt auch nicht richtig eingesetzt. Also ich war dann schon verwundert, als sie dann, kleiner Spoiler, gegen Ende wieder auftaucht und war so, ach okay, also sie ist ihm noch nicht aus dem Kopf gegangen. Okay, gut zu wissen, dankeschön.
Ja, man hat eigentlich nie richtig verstanden, wo diese Liebesbeziehung herkommt.
Ja.
Also von seiner Seite aus.
Ja.
Warum er das jetzt macht und wie sehr er dann ja auch scheinbar doch darunter leidet, dass sie sich dann auch, kleiner Spoiler, von ihm trennt. Aber ich weiß nicht, wie man jetzt bei diesem Film groß, ja, ob das jetzt alles Spoiler sind. Das ist ja ein sehr dichter Film, der halt auch auf realen Tatsachen basiert, aber trotzdem. Das kam irgendwie nie so rüber, dass man jetzt gedacht hat, oh, der ist jetzt irgendwie da am Boden und vermisst die und will die irgendwie zurück. Das fand ich immer wieder ein bisschen schade. Es wäre ein komplett anderer Film geworden. Ich finde es immer schwierig, macht man einem Film zum Vorwurf, dass er nicht der Film geworden ist, der hätte auch sein können.
Das stimmt,
dann guckt man lieber auf das, was er ist und das, was er macht, macht er halt, finde ich, wirklich zu großen Teilen halt auch sehr, sehr stark. Also ich finde, das ist vielleicht auch noch eine schöne Sache, wie er Bob Dylan nahe kommt dann doch. Am besten ist, dass schon so eine gewisse Ruhelosigkeit diesen Typen auszeichnet. Das merkt man halt. Also ich finde auch sehr interessant, dass er fast immer irgendwie in Bewegung ist.
Mhm.
Also das fängt ja schon an, er sitzt in so einem Auto in der ersten Szene und auch in der letzten Szene, und jetzt vorwegzunehmen, ist Bewegung sehr wichtig. Und sonst auch immer, also es ist selten, es gibt auch diesen Moment, wo er so aus dem Bett aufspringt und wieder raus muss, weil er jetzt irgendwie was machen muss und dann anfängt zu schreiben. Das sind halt so subtile Sachen, wo über ihn erzählt wird. Die fand ich eigentlich immer sehr gelungen.
Ja, also ich finde es auch, das ist so ein, ich verstehe es auch selber ehrlich gesagt nicht. Ich bin aus der Pressevorführung raus und war so, also eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem hat er mich recht kalt gelassen. Und vielleicht eben, weil mir dann die starke emotionale Komponente fehlt, obwohl wir die ja auch haben und auch vor allem wieder in der Form von einer Beziehung, nämlich einer anderen Beziehung, die er ja auch noch führt, über die ich mich auch sehr gefreut habe, dass sie dann noch mit einer Oscar-Nominierung gelobt wurde, nämlich Joan Baez. Baez? Bates?
Genau, spricht man sie aus.
Von der guten Joan. Ja, die fand ich wirklich sehr stark in diesem Film, und da finde ich, hat man auch viel mehr verstanden, natürlich allein, weil die Musik die beiden verbindet, aber auch so, ich hatte das Gefühl, okay, das ist teilweise die Hauptgeschichte, die dieser Film erzählen will, zumindest für eine Zeit lang.
Ja, genau, also Monica Barbaro, die man wahrscheinlich am ehesten aus Top Gun Maverick kennt. Ich glaube noch diese Netflix-Serie mit Arnold Schwarzenegger, Fuba. Die hat halt, ja, also auch zeigt, glaube ich, nochmal ein ganz neues Level, das man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bisher von ihr so erwartet hatte. Joan Baez, wir einigen uns jetzt darauf, ist auch eine berühmte Folksängerin jener Zeit, war sogar schon vor Bob Dylan bekannt, und im Film sieht man so ein bisschen auch, wie Bob Dylan quasi auch durch die Auftritte mit ihr dann nochmal halt so einen richtigen Push bekommt und auch, dass sie ein paar seiner Lieder spielt. Und er dann sie aber natürlich nochmal meilenweit überflügelt, und vor allem, dass sie halt auch nicht nur auf der Bühne ein Paar werden. Ich fand das beeindruckend, wie sie das gespielt hat. Ich fand also allgemein wirklich jede einzelne Musikszene in diesem Film ist super, und die Duette von denen, die haben die meisten Emotionen gehabt,
ja,
wenn die zusammen gesungen haben. Ich fand da aber auch sehr interessant, dass halt James Mangold sagt, ich mache einen Bob Dylan Film, aber wir haben dann plötzlich auch ganz ausführliche Szenen, wo sie singt, also die wurden ja auch voll, auch dann Johnny Cash tritt später auf, auch da ist es ja nicht so, wir haben den hier kurz, sondern der hat auch eine komplette Nummern-Performance,
ja.
Was ja eigentlich auch nicht so ist, dass du in einem Biopic über einen Musiker dann plötzlich irgendwie mehrere Songs hast, die von anderen gesungen werden. Das fand ich einen sehr interessanten.
Auch super, ja. Super von Boyd Holbrook gespielt. Mhm. Also da habe ich erstmal dreimal hingeguckt und was, das ist der? Beeindruckt war ich da auf jeden Fall.
Ja, also man kann es glaube ich nicht oft genug sagen, man kann den ganzen Cast loben, machen wir vielleicht nochmal weiter, wir haben noch Edward Norton,
ja.
Der mit Pete Seeger auch einen bekannten Folkmusiker spielt, der aber halt nicht, so, der auch hier in diesem Film so ein bisschen der Entdecker von Bob Dylan quasi ist und ihn am Anfang fördert, aber halt von ihm schnell abgehängt wird, sage ich mal, in Sachen Können und Berühmtheit. Genau, wir haben noch Dan Fogler, den man aus der Fantastischen Tierwesen-Reihe kennt, der The Manager spielt. Scoot McNairy ist vielleicht noch am ehesten noch zu erwähnen, der eine andere Folk-Legende spielt, nämlich Woody Guthrie, der aber hier schon sehr, sehr schwer krank nur noch in so einem Sanatorium vor sich, also ja, quasi die Zeit noch zu Ende bringt und dann damit beginnt es, dass Bob Dylan ihn unbedingt besuchen will. Und das sind alles wirklich sensationelle Performance. Edward Norton, Monica Barbaro und Timothy Chalamet auch jeweils Oscar nominiert für diese Rolle. Auch, ja, finde ich persönlich gut verständlich.
Mhm.
Ja.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, bei Timothy hätte es jetzt nicht, ja, gebraucht ist vielleicht das falsche Wort, aber das hatte mich noch eigentlich auch nicht unbedingt überrascht, weil er ist ja schon so ein, fast schon Garant dafür, aber da hätte ich noch ein paar andere Leute an seiner Stelle gesehen, allen voran Daniel Craig in Queer, aber es ist natürlich auch, ne, er singt hier selbst, er hat sich Gitarre spielen beigebracht, er hat seine Fingernägel extra wachsen lassen, was ich unfassbar ekelhaft finde, wirklich, also schön, dass Bob Dylan dafür bekannt ist, aber da hätten sie von mir aus auch streichen können, dass er diese langen, dreckigen Fingernägel hat. Aber ich finde, das ist bei ihm, also er macht das wirklich super, aber es wirkt schon so, als wäre das, und das spricht ja eigentlich wiederum für seine Rolle, aber ich finde, es wirkt so, als wäre es eigentlich gar kein Aufwand für ihn. Und das ist natürlich klar nochmal ein Zeichen dafür, was für ein guter Schauspieler er ist. Aber ich finde, da gibt's andere Rollen von ihm, wo ich ihn noch eher da gesehen hätte.
Ja, es ist, also A, ist es natürlich eine sehr, die Oscars Academy, soweit man das sagen kann, weil es ist ja natürlich ein sehr vielfältiger Korpus von Tausenden von Leuten, aber trotzdem gibt es ja so ein bisschen, dass man immer sagt, die Academy mag das oder
ja,
so.
Ja, also Oscar-Bait.
Ja, und es ist natürlich ein bisschen was mit, da ist ja eigentlich alles drin, also es ist eine bekannte Persönlichkeit, das wird ja geliebt, da kann man nämlich vergleichen, der ist genauso wie der und in manchen Momenten habe ich gedacht, oh, ist das der echte Bob Dylan, der plötzlich wieder 20 ist? Nee, es ist immer Timothy. Dann haben sie halt die ganze Geschichte, die haben sie auch klug gestrickt, dass er da sich jetzt jahrelang auf diese Rolle vorbereitet hat und halt selbst sich Gitarre spielen und Mundharmonika spielen beigebracht hat. Er hat mit den Vocal Coaches gearbeitet, die schon Austin Butler zu Elvis gemacht haben, dass er so spricht wie Bob Dylan und kommt ihm da halt auch sehr, sehr nahe. Er ist irgendwie selbst mit der Gitarre und dem Rucksack durch die USA gereist, um die Orte zu besuchen, die für Bob Dylan wichtig waren und so Sachen, was ja jetzt, kann man ja jetzt geteilter Meinung sein, wie wichtig das jetzt ist für die Vorbereitung auf eine Rolle. Wir sind keine Method Actors.
Ich bin ja der Meinung, dass solche Sachen vielleicht so 80% immer wahr sind und da viel auch von der PR gestreut wird, um da eben auch die Werbetrommel zu trommeln.
Ja, aber genau, aber es sind die Sachen, die dann halt wirklich so richtig funktionieren, die dann halt ankommen, wo halt die Leute denken, und genau, und ich glaube, Edward Norton hat das erzählt, dass er während des Drehs Bob Dylan geblieben ist und sich keine, in den 3 Monaten, die sie gedreht haben, in keine Freunde und so besuchen durften aus seinen Dings, damit er nicht ausbrechen muss aus der Rolle. Auch da wieder, wie weit das wahr ist oder nichts, aber ja, also es sind halt die Sachen, die es die einfach so eine Oscar-Nominierung schon mal befeuern. Und dann ist das halt einfach der aktuell angesagteste Jungstar. Aber ich finde, er macht es auch richtig gut. Ich bin eigentlich gar kein so Fan davon, dass ich sage, bei so einem Biopic, die Leute müssen jetzt so aussehen und so klingen wie das Original.
Ja.
Da sind mir eigentlich andere Sachen immer wichtig, aber wenn man darauf achtet, dann ist es halt wirklich schon so, dass man sagen muss, er ist Bob Dylan.
Ja, ich finde, das wirkt dann auch, geht dann manchmal in so eine falsche Richtung und wirkt so ein bisschen wie eine Verkleidung wie bei Rami Malek in Bohemian Rhapsody. Also da wirklich bevorzuge ich tausendmal lieber einen Taron Egerton, der gar nicht aussah wie Elton John. Also finde ich wirklich überhaupt nicht. Aber das hat für mich viel mehr funktioniert. Also der ist für mich da komplett aufgegangen, während das andere halt einfach nur, okay, wir stellen jetzt 1:1 das da und dann glauben die Leute das und dann läuft das, anstatt einfach zu gucken, okay, was sind denn das für Emotionen, die diese Person ausmachen? Was ist deren Geist, deren joie de vivre? Und dann versuchen wir das eher rüberzubringen als, okay, und dann hat er hier so eine kleine Sommersprosse und trägt diese Kleidung und diese Choreo für den Auftritt. Ich finde, hier ist es ein sehr seltener Fall, dass beides sehr gut passt. Also man hat sowohl das Gefühl, der sieht wirklich so aus, wie du auch schon gesagt hast. Und natürlich, selbst als sie dieses Albumcover nachstellen, das ja sehr bekannt ist, wo er auch mit seiner damaligen Freundin zu sehen ist, da hat man ja echt das Gefühl, ist das jetzt das Echte? Haben die das jetzt nachgemacht? Und trotzdem wirkt es meiner Meinung nach nie wie so ein Hallo, ich bin der Timmy, ich verkleide mich jetzt als Bob Dylan, viel Spaß damit. Das ist schon alles wirklich, wirklich gut. Weshalb ich immer noch nicht verstehe, warum das nicht bei mir ankam.
Ja, also genau, das ist wirklich der Punkt. Ich möchte es auch unterstreichen, das ist nie Cosplay. Also ich finde auch die Vergleiche, die du gesagt hast, sehr gut. Wobei lustigerweise Rami Malek den Oscar gewonnen hat. Also man sieht, es wird halt bei bestimmten Leuten, die lieben das. Auch meiner Meinung nach eine der größeren Fehlentscheidungen der jüngeren Vergangenheit.
Ja. Und doch bestimmt der einzige Grund, warum Taron Egerton nicht nominiert war dann im Jahr darauf, glaube ich sogar.
Ja, und jetzt sind sie dann wieder. Aber nee, hier ist es wirklich so, das ist halt nicht einfach nur, wir machen das, er sieht so aus und so weiter, sondern es passt einfach, finde ich, für diesen Film. Und es ist auch, und vor allem macht Timothée Chalamet auch noch viel mehr, als jetzt einfach nur wie Bob Dylan sich zu bewegen und zu klingen und so weiter. Ich finde auch, da, und das glaube ich, ich denke mal, dass es vielleicht viele Leute auch bewogen hat, für ihn zu voten oder warum er jetzt auch so heiß diskutiert wird, dass er sehr viel subtil spielt. Das ist ja auch super schwierig, weil er hat halt auch immer diese Bob Dylan-typische große Sonnenbrille auf.
Ja.
Die verdeckt halt schon mal die Augen, die halt natürlich ein sehr, sehr wichtiges Mittel auch für SchauspielerInnen sind, um sich auszudrücken. Aber er hat halt immer wieder diese kleinen Momente, die sie rausbringen. Ich finde es bei diesem letzten Konzert, dem Going Electric Konzert auch, wenn er da halt auf der Bühne steht und er wird halt auch beschimpft und nimmt das halt so ein bisschen auf den ersten Blick so regungslos hin und macht weiter. Und da gibt es so kleine Momente, wo halt so in seinem Spiel, in seiner Mimik was aufblitzt, wo man halt schon so ein bisschen lesen kann, wie er das jetzt schon auch ein bisschen genießt, dass er da jetzt der Rebell ist und das macht. Und das fand ich halt sehr stark, dass das halt Timothée Chalamet immer so eingestreut hat, ohne dass es irgendwie dick unterstrichen wird, ohne dass dann nochmal jemand hinkommt und was dazu sagt, sondern dass man das halt sich immer so rausziehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ist da wirklich no notes eigentlich, kann man nicht sagen. Ne? Ich finde auch gerade, also so wie ich jetzt Bob Dylan wahrnehme, der ist ja eigentlich schon selbstbewusst, aber manchmal dann auch wieder sehr schüchtern. Ich weiß nicht, es gibt so eine ganz spannende Doku über diesen, war das Live Aid oder dieses Afrika-Ding, also Michael Jackson und so, da waren die ja alle und er war da ja auch und wurde halt öfters, ich glaube von Quincy Jones, immer wieder angewiesen, ja, sing richtig, trau dich richtig und dann hast du so ein, der ist ja eh nicht so super groß, aber ich meine jetzt gar nicht von seiner Körpergröße, sondern mental so einen kleinen Mann stehen, der eigentlich super erfolgreich ist, von allen Leuten angehimmelt wird, aber sich dann nicht traut, unter all diesen Größen sich dann vielleicht doch irgendwie noch denkt, oh, aber ich habe doch gar nicht so eine gute Stimme, ich kann doch jetzt nicht hier alles geben. Und das, finde ich, hat er auch ganz gut verkörpert. Also da so die Mitte gefunden zwischen dem, boah, die Leute lieben mich, ich bin der Shit, und dann aber eben diese Selbstzweifel und diese Unsicherheit.
Ja, und ich glaube, das steckt, und das ist halt auch wieder die Frage, ist es zu subtil in diesem Film drin? Hätte man es vielleicht dann noch deutlicher machen können? Ich finde, es steckt sehr viel davon auch in diesem Film drin, auch wenn man sich so bedenkt, weil er ist halt nun mal einfach auch ein kompletter Einzelgänger eigentlich. Er hat niemanden groß an seiner Seite. Also man weiß, also der Film beginnt ja auch so, dass man gar nicht weiß, wo er herkommt. Er hat auf keinen Menschen aus seinem früheren Leben, null Familie, hat dann eine Freundin. Freunde hat er ja auch eigentlich nicht richtig. Also da ist ja fast schon Johnny Cash, die Brieffreundschaft. Und man hat das halt so, das stößt nur in den Kopf und er kommt dann halt auch so ein bisschen in so eine Krise rein und ich glaube gerade deswegen ist am Ende dieses Going Electric plötzlich mit so einer Band zu spielen auch nochmal so ein befreiender Moment, weil er plötzlich irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl hat und plötzlich zu anderen dazugehört und ich fand, das steckte auch in diesem abschließenden Konzert nochmal drin, dass man da, das haben sie auch sehr wenig deutlich erzählt, aber man hat so diese Momente, wo er im Proberaum ist. Das ist, da gibt es auch noch so schöne Passage, wo irgendwie immer noch einer dann dazukommt und irgendwie sich ein Instrument auch einfach schnappt und auch keine Ahnung hat, was jetzt hier verabredet wurde, aber einfach einsteigt und dann da mitspielt. Und ich glaube, das sollte das dann halt so ein bisschen erzählen, auch dass hier sich der Bob endlich mal so ein bisschen geborgen fühlt unter Gleichgesinnten und einfach auch nur die Musik spricht. Also er redet mit denen ja auch, man sieht ja nie, dass die irgendwie ein richtigen menschlichen Austausch haben, dass die über Probleme reden oder irgendwas, sondern die musizieren einfach zusammen und in der Zeit verstehen sie sich und dann saufen sie vielleicht mal abends nochmal zusammen und verstehen sich in der Zeit, aber mehr ist das er ja dann doch nicht. Ja.
Ja, vielleicht muss ich ihn auch einfach nochmal gucken und dann habe ich nochmal einen anderen Blick da drauf.
Ich würde gerne noch von dir wissen, wie du so diese Erzählung selbst ist ja auch nicht ganz so Biopic-klassisch, dass man da immer in die Hand genommen wird, sondern es gibt ja schon einige Zeitsprünge und man kriegt am Anfang mal die Jahreszahl gesagt in der ersten Szene und dann hat man immer wieder, kehren wir zurück zu diesem Newport Folk Festival und da kann man dann irgendwie auf dem Banner sehen, oh, es ist schon wieder ein Jahr verstrichen, weil jetzt das neue Jahr ist und eigentlich ist dieses Festival immer so ein bisschen das verleiht dem Film so ein bisschen Struktur, weil wir regelmäßig dahin zurückkommen. Mhm. Wie fandest du denn die Entscheidung, das so zu machen und sich da vielleicht auch zwischendurch immer mal so zu überlegen, oh, wie viel Zeit ist denn jetzt eigentlich schon wieder vergangen?
Ich fand das richtig gut, gerade weil ich muss ehrlich gesagt, als rauskam, also die ersten News, dass dieser Film kommen wird, war ich ein bisschen genervt. Also was heißt genervt? Weil ich finde, es gibt einfach zu viele Musiker-Biopics. Ich brauche jetzt auch nicht, so leid es mir tut, Jeremy Allen White, ich brauche auch nicht das Bruce Springsteen Biopic, auch wenn ich finde Bruce Springsteen ist wundervoll, wirklich. Ich liebe dem seine Musik, aber es reicht langsam, es reicht. Aber wenn sowas wie hier bei rauskommt, auch wenn ich jetzt da nicht so richtig ergriffen war, aber wenn es halt einfach eben trotzdem ein guter, wirklich guter Film ist, der mal versucht, nicht ganz, also der ist jetzt nicht super experimentell und ich würde sagen, wenn es um Musiker-Biopics geht, die in diesem Jahr rauskamen, die irgendwie ein bisschen anders sind, dann würde ich Kneecap immer bevorzugen, aber er versucht ja trotzdem einfach mal so ein bisschen abzuweichen und das passt wiederum, finde ich, auch ganz gut zu Bob Dylan, weil er ja auch immer so ein bisschen abgewichen ist von der Norm.
Es war eigentlich fast spannend, dass James Mangold, der mit Walk the Line so ein bisschen die Blaupause für diese aktuelle Musik-Biopic-Schiene gesagt hat, jetzt sich gedacht hat, nee, ich mache das nicht nochmal ein zweites Mal, sondern ich mache es jetzt ein bisschen anders. Ich muss auch ganz kurz noch einstreuen, ich freue mich riesig auf den Bruce Springsteen-Film, weil ich A, riesiger Bruce Springsteen-Fan bin und zweitens das Buch gerade lese, das auf dem der Film basiert und das ist super und das wird dann hoffentlich, wenn das gut gemacht wird, auch eine ganz andere Art von Biopic und nicht das Klassische, aber das nur als kurzer Seitenschlenker.
Also ich gehe auch auf jeden Fall rein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, geil, noch ein Biopic. Ich glaube eher, wir brauchen mal wieder so einen Musiker-Biopic-Verarsche-Film, der den jetzt mal so...
Das ist Spinal Tap 2, ist eine Arbeit.
Ja, stimmt, oh mein Gott, stimmt. Das, oder vielleicht noch quatschiger, wie... wie heißt der so eine Walk the Line Verarsche war?
Ja,
mit John C. Reilly.
Dewey Cox Story. Die Walk Hard Story.
Ja, genau.
War das, genau. Ja, definitiv. Unbedingt ist eigentlich die Zeit mit diesen ganzen vielen Biopics.
Ja.
Ich wollte zur Struktur mit diesem Festival, weil ich fand persönlich die Festival-Szenen die besten des Films.
Und
ich fand da auch James Mangolds Regie am besten, weil er da auch so viel, weil er hat immer, das muss man vielleicht für die Leute draußen, die den Film noch nicht gesehen haben, mal erklären. Es ist so ein jährlich stattfindendes Folkfestival, da sitzen draußen die Menschen im Gras vor der Bühne, dann ist die Bühne und dann ist so ein kleiner Backstage-Bereich. Und ich fand es spannend, dass es super viele Szenen gab, in denen alles drei gemeinsam im Bild war und es immer wieder erzählt wurde. Du hast immer so ein bisschen das, was hinter der Bühne passiert, das, was auf der Bühne passiert und das, was im Publikum passiert und hast da auch so eine Wechselerzählung. Also das eine erklärt immer das andere so ein bisschen und das fand ich halt sehr, sehr stark gemacht, dass man einfach nicht wie sonst frontal die Kamera auf die Konzertbühne und dann spielt ja, also die Szenen gibt es natürlich auch, aber es ist viel mehr auch so von hinten, vom Backstage-Bereich gefilmt. Das fand ich einen sehr schönen Bruch und hat halt aber auch unglaublich viel noch nebenbei erzählt. Und trotzdem haben wir die Lieder gehört und die Performances gesehen.
Absolut. War auch einfach super, um die Stimmung einzufangen. Also, weil ich glaube, so, das ist jetzt nicht Woodstock gewesen oder so, aber es ist trotzdem einfach schön zu sehen, okay, wie dass das Publikum mitnimmt, aber gleichzeitig hinten eben die Planung stattfindet, gerade zum Ende hin, als dann vielleicht einige Menschen besorgt sind, was aus ihrem heißgeliebten Folk-Festival passieren kann, das war wirklich sehr gut.
Ja.
Ja.
Ja, und was man nochmal sagen muss, vielleicht, das klingt halt einfach super. Habe ich auch nur gelesen, hätte ich jetzt vorher nicht gedacht, aber sie haben das irgendwie alles scheinbar aufgenommen, also A, live und nicht, wie es ja sonst ist meistens bei so einem Film, dass man es halt zwar performt, aber dann im Studio halt neu aufnimmt und dann genau drüber legt. Und sie haben es angeblich nur mit Technik aufgenommen, die damals schon existiert hat zu der Zeit.
Ah.
Auch da ist wieder die Frage natürlich, wie viel ist da ein bisschen auch noch Marketing geschwafel. Und wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht rausgehört, aber ich habe rausgehört, dass es schon sehr besonders klingt und schon eine gewisse Rohheit und Raue hat. Es klingt halt nicht so glatt poliert und das finde ich gerade bei so einem Festival auch wichtig, weil ich weiß nicht, wer jetzt schon öfter mal auf Festivals gegangen ist. Es ist halt so, dass auf Festivals auch so Live-Auftritte auch immer noch mal ein bisschen, die sind noch mal ein bisschen rauer und die sind halt nicht perfekt.
Ja, du hast ja einfach nicht die perfekten Gegebenheiten. Mhm. Also, ja, stimmt. Nee, wäre mir jetzt auch nicht so direkt aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst.
Ja, also deswegen auch Oscar-Nominierung gab es auch für den besten Ton. Wir können vielleicht mal kurz, weil ist ja jetzt mal so Transparenzhinweis am Wochenende, wenn ihr jetzt den Podcast hört, kommen die Oscars. Weil,
guckst du es live?
Ja. Ja. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. Ja. Normalerweise ja, aber kommt immer so ein bisschen natürlich darauf an, wie es dann an dem Wochenende ausschaut. Du?
Ja, tatsächlich schon seit fast 20 Jahren.
Ah, cool. Ja,
früher musste ich noch mit meiner Mutter handeln, dass ich nachts wach bleiben darf. Jetzt darf ich das ganz allein entscheiden. Ja. Aber ja, doch, ich denke mir eigentlich jedes Jahr, ach Mensch, also so spannend ist das auch gar nicht. Aber
ja, es ist trotzdem irgendwie Pflichtprogramm. Also wenn es bei mir geht, also es gibt ganz manchmal, dass halt irgendwie dann nicht geht, aber also der Plan ist es. Genau, wir sind jetzt aber noch einen Monat davor, und zwar sogar ziemlich genau einen Monat davor. Was heißt, wir werden jetzt keine super Oscar-Tipps abgeben, weil da kann sich einfach in den nächsten Wochen noch so viel ändern und ihr wisst dann schon wahrscheinlich durch die Gildenpreise jetzt da draußen viel besser Bescheid, was ist. Aber trotzdem kurz die Info, also Like a Complete Unknown geht in 8 Kategorien ins Rennen. Die 3 Schauspielpreise haben wir schon genannt. Wir haben noch natürlich bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Kostümdesign auch und bester Ton. Und wenn wir jetzt schon die Oscars am Wochenende haben und du auch Oscar-Fan bist, lass uns mal kurz hier bester Film. Können wir ein bisschen kurz abschweifen noch von Like a Complete Unknown, außer du willst den jetzt gleich nochmal nennen. Was ist denn dein Favorit? Also jetzt nicht unbedingt tippen, was gewinnt, sondern was würdest du denn auszeichnen?
Ich tatsächlich, also es ist eigentlich gar nicht so fair, weil ich habe den Film noch nicht gesehen zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber ich fände es irgendwie einfach schön, wenn Nickel Boys gewinnt, weil es so was Kleines ist und Unerwartetes. Aber jetzt so für mich, ich bin natürlich riesen Wicked-Fan, aber ich möchte trotzdem nicht, dass er den Oscar für den besten Film gewinnt, auch wenn ich ihn fantastisch finde. Aber so für mich persönlich, und das hätte ich im Vorfeld, glaube ich, nicht gedacht, aber The Brutalist. Also der hat mich wirklich umgehauen. Ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen, auch in der 70mm-Aufführung. Und das, finde ich, ist wirklich so ein monumentales Ding und dann von Brady Corbet, der vorher ja jetzt 2 Filme gemacht hat und nichts in diesem Ausmaß und da so ein Brett uns vor die Füße haut. Also wenn ihr noch die Chance habt, den im Kino zu gucken, weil das ist kein Film, das ist wirklich kein Film für zu Hause. ich glaube nicht, dass man das durchhält, nicht nur weil er 3,5 Stunden ist, sondern auch einfach so, das passt nicht ins Wohnzimmer. Das passt einfach nicht ins Wohnzimmer und im Kino ist das so eine besondere magische Erfahrung. Das möchte ich nicht, dass das irgendjemand missen muss. Also ich bin ganz klar für The Brutalist. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, ist auch, also bei mir ist auch The Brutalist und Anora, weil ich Anora so mich super umgehauen hat und ich einfach auch Sean Baker, dessen Karriere ich schon sehr lange verfolge, so richtig gönnen würde, da einfach jetzt nochmal diesen nächsten Schritt zu machen. Würde mir schwer fallen, zwischen den beiden zu entscheiden. Ich glaube, dass halt in diesem Jahr The Brutalist, das ist halt schon nochmal ein besonderes, einmaliges Schaffen, das man meiner Meinung nach auch unbedingt auszeichnen müsste. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, wir sind einen Monat vorher, dass Brady Cobby auf jeden Fall beste Regie gewinnen wird. Aber eigentlich muss man das, weil das ist ein Ereignis, das ist halt ein Film, den gibt's nur alle Jahrzehnte.
Ja.
Und
ja, ich muss aber sagen, ich würde mich auch über viele freuen. Also ich würde mich auch bei The Substance freuen, einfach, dass mal ein Horrorfilm den besten Oscar bekommt. Das wäre auch einfach nur fantastisch. Und dann auch noch dieser Film. Ich würde mich sogar freuen, wenn Dune Part 2, weil allein schon eine Frechheit, dass Denis Villeneuve nicht für die beste Regie irgendwie nominiert wurde. Aber solange Emilia Perez leer ausgeht, bin ich eigentlich glücklich heute.
Okay. Ja, da musst du vielleicht sagen, wir sind jetzt gerade auch, Emilia Perez war ja lange Zeit galt als der Favorit und jetzt sind ein paar Sachen halt passiert, wo man sagen kann, dass Emilia Perez jetzt fast schon raus aus dem Rennen ist, auch gerade durch den Voting-Mechanismus der Oscars, der ist auch sehr bevorzugt, wenn man nicht sonderlich kontrovers ist als Film, sondern auch vielleicht auch Leute einen auf den dritten Platz oder vierten Platz der eigenen Rangliste sitzen. Deswegen habe ich jetzt sogar schon einen Artikel gelesen bei Variety, dass Like a Complete Unknown plötzlich jetzt den Oscar holen könnte, weil die sagen, der kommt halt bei allen irgendwie an und deswegen setzen den alle auf den vorderen Platz und das könnte bei dem engsten Oscar-Rennen der Geschichte, wie sie gesagt haben, weil irgendwie ist fast die Hälfte der Filme in Betracht kommen und es bisher keinen klaren Favoriten mehr gibt. Aber da will ich gar nicht zu tief eintauchen, weil es ist in 3 Wochen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht alles schon vergessen, weil irgendein Film alle Gildenpreise abgeräumt hat und dann klar ist, okay, jetzt ist das doch der Top-Favorit und es ist wieder wie Oppenheimer letztes Jahr, dass man halt einfach weiß, wer es gewinnt.
Ja.
Aber ja, also ich drücke sehr The Brutalist die Daumen. Und wenn ich doch einen Tipp abgeben würde, würde ich sagen, dass Like a Complete Unknown bei 8 Nominierungen mit 0 Oscars nach Hause geht. Also ich kann es mir momentan nicht vorstellen, in welcher Kategorie es gewonnen soll, obwohl alles, wie gesagt, alles zu Recht Nominierung. Ich finde Nominierung stark. Substance zum Beispiel, das ist ein Riesenerfolg schon, dass dieser Film nominiert. Der wird auch nicht den Oscar gewinnen, das kann ich da auch mit 100%iger Sicherheit
sagen. Ich habe immer noch Hoffnung für Coralie Fargeur. Einfach mal, was wäre sie? Sie ist die 7. Regisseurin, die nominiert ist. Und ich glaube, sie wäre die 2. oder 3.
Catherine Bigelow?
Ja, Catherine Bigelow und Jane Campion.
Ja, genau, Jane Campion, war die erste, Piano.
In 98 Oscars.
Ja, wir werden es am Sonntag alle schauen. Ihr werdet es am Sonntag schauen. Wir kommen, glaube ich, nochmal ganz kurz zurück zu Like a Complete Unknown, nämlich einfach noch mit unserem Fazit.
Mhm.
Wie viele Sterne würdest du dem Film geben nach der Filmstartswertung und was wären so deine abschließenden Worte?
Ich finde das, wie gesagt, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, ich finde es irgendwie so schwierig, weil ich persönlich, meine persönliche Wertung und die ich jetzt als Filmkritikerin, die gehen, glaube ich, sehr weit auseinander, weil mit mir hat dieser Film einfach nichts gemacht, aber deswegen ist kein schlechter Film. Also würde ich vielleicht sagen 3,5, 4. Ich bräuchte so 3,57 oder so.
Ja. Können wir auch machen, können wir einrichten. Ich gebe ganz glatte 4 Sterne. Ich habe zwar auch mich teilweise sehr kritisch geäußert jetzt, aber ich finde einfach mich hat der schon beeindruckt mit seiner inszenatorischen Brillanz und Stärke und den Momenten, die im Film sind. Und bei mir hat dann auch noch so ein bisschen nachgewirkt. Im ersten Moment hat so die Täuschung ein bisschen überwogen, weil ich gedacht habe, das könnte einfach noch so viel mehr sein. Aber dann habe ich gedacht, das, was ich gesehen habe, es ist einfach so gut gemacht und es hat mich beeindruckt. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wenn ich ihn ein zweites Mal schaue. Ich werde ihn noch ein zweites Mal nochmal schauen, definitiv. Mit dem Wissen, was mich dann so ein bisschen erwartet. Mhm. Und dazu kommt, dass er auch nochmal ein bisschen wirklich so ein Film ist, der in mir gewachsen ist. Also wo ich, umso mehr ich drüber nachdenke, jetzt auch während des Podcasts, wenn man drüber redet und so,
ja,
wo ich dann irgendwie so die guten Seiten nochmal stärker werden. Also ja. Und ich glaube, es geht vielen auch so bei diesem Film. Ich glaube, deswegen kommt er jetzt bei den Oscars vielleicht doch noch auf die Wurmspur, weil es auch da Leuten so geht. Aber ja. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, euch selbst davon ein Bild machen. Like a Complete Unknown läuft ab sofort in den Kinos. Die Oscars gibt's dann für euch in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und die nächste Folge Leinwandliebe gibt es dann in der kommenden Woche mit sicher wieder einem spannenden Film und auch interessanten Leuten, die hier drüber reden. Wir freuen euch, wenn wir euch da wieder hören und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß im Kino. Tschüss.